Ich glaube, dass jetzt schon dieser Spot mein absoluter Lieblingsspot wird, weil, ihr Lieben, Weihnachten steht vor der Tür und ich bin ja die übelste Weihnachtsmaus. Ich habe übrigens schon fast alle Geschenke beisammen. Und wenn ihr noch vielleicht das perfekte Geschenk für euren Mann sucht, dann haben wir jetzt genau das Richtige für euch.
Ganz ehrlich, wir lieben unsere Männer doch alle gut gestutzt, oder? Manscaped hat da die ultimative Lösung, damit, naja, sagen wir mal, alles schön ordentlich gemacht ist für Weihnachten. Nicht nur das Gesicht.
Genau. Und das Geschenk heißt The Beard and Balls Bundle. Ich übersetze das jetzt mal nicht. Ich glaube, das habt ihr alle verstanden. Und darin enthalten sind der Lawnmower 5.0 Ultra und der Beard Hatcher. Und das ist das perfekte Set, um ihn von Kopf bis, naja, sagen wir mal, zu seinem wichtigsten Bereich ordentlich zu pflegen.
Der Lawnmower 5.0 Ultra ist wirklich der Gamechanger. Er hat zwei Skin-Safe-Klingen, damit man sich auch die sensible Zone ohne Sorge um Hautirritationen pflegen kann.
Und das Beste, zwei LED-Lichter. Damit sieht er nämlich auch die kleinen Ecken und Winkel und hat vielleicht auch keine Ausreden mehr, wenn mal irgendwelche Stellen übersehen wurden. Übrigens finde ich für uns Frauen auch extrem praktisch. Und, das finde ich auch noch ultra praktisch, er kann sogar unter der Dusche trimmen. Weil das Teil ist wasserdicht, bedeutet, man hält das Badezimmer sauber.
Genau das ist es. Und jetzt kommen wir auch noch zum Beard Hatcher, weil wir wissen, wie wichtig dazu ein gepflegter Bart ist. Der hat eine titanbeschichtete T-Klinge und du kannst mit dem Zoomrad aus 20 Längen wählen. Also es ist wirklich individuell einstellbar.
Und auch hier, der ist wasserdicht, also keine Bartstöppel im Waschbecken mehr, Mädels. Ich weiß nicht, wie oft ich das Waschbecken sauber gemacht habe und mein Mann meinte kurz danach, sich den Bart rasieren zu müssen und ich diese Bartstöppel irgendwie einsammeln musste. Damit ist jetzt vorbei. Und damit auch noch er sich keine Sorgen machen muss über die Akkulaufzeit, hält dieser Akku 60 Minuten. Also wird er beim Trimmen jetzt auch nicht unbedingt das Gerät ausgehen.
Also ihr hört schon, das klingt doch wirklich nach einem Upgrade für seine Pflegeroutine, oder? Und ganz ehrlich, wir Mädels werden die glatten Ergebnisse doch auch lieben.
Und jetzt kommt's mit dem Code DARK, alles groß geschrieben, gibt's 20% und kostenlosen Versand auf manscaped.com. Also hol dir das Beard and Balls Bundle und mach diesen Winter zu dem glattesten deines Mannes. Okay, ich musste diesen Spruch einfach sagen.
Wow, Fredi, wirklich? Also genau, um das nochmal kurz zusammenfassend zu sagen, 20% unkostenloser Versand mit dem Code DARK auf manscaped.com. Weihnachten wird dieses Jahr besonders glatt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschö! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, kurzen und knackigen Folge von Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und wir sprechen über Marius Borg-Heuby. Ja. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal, Fredi weiß es, glaube ich, besser als ich genau, eine längere Folge zu ihm gemacht. Das heißt, falls ihr da genauer eintauchen wollt, hört euch die gerne an und darauf aufbauend jetzt diese Update-Folge, weil es hat sich einiges getan.
Ja, absolut. Also wir haben wieder brandaktuelle Updates in Sachen von diesem Skandalprinz für euch. Und die Folge, von der Nina spricht, ist die Folge 123. Sie haben wir am 3. September veröffentlicht. Und in dieser Folge ging es um Waffen, Drogen, Gewalt gegen Frauen im Leben von Marius Borg-Heuby. Und das ist ja der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Und damals, Anfang August, wurde Marius im Koksrausch festgenommen, nachdem er seine damalige Freundin in ihrer Wohnung angegriffen hatte. Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Drohungen standen im Raum. Und es kam noch schlimmer, weil seitdem kommen halt immer mehr Details ans Licht und immer neue Vorwürfe. Es soll nämlich auch damals, kam schon raus, nicht das erste Mal gewesen sein, dass Marius gewalttätig wurde. Mehrere Ex-Freundinnen berichteten von ähnlichen Vorfällen. Marius selbst gestand damals, die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain körperlich angegriffen zu haben und auch Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Aber wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch gerne Folge 123 anhören. Es ist eine lange Folge und da sprechen wir wirklich ganz ausführlich über diesen Fall. Was jetzt spannend wird, ist, dass nur wenige Wochen später, im September, er wegen des Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung gegen dieselbe Frau verhaftet wurde, also zum zweiten Mal verhaftet wurde. Kurz nach seiner zweiten Festnahme wurde er übrigens auch wegen Morddrohung angeklagt, weil Marius soll nach den Vorfällen Anfang August noch einmal mit dem mutmaßlichen Opfer telefoniert haben und dabei hat er eben Morddrohung gegen einen namentlich nicht bekannten Mann ausgesprochen. So viel zur Vergangenheit. Und jetzt kommt's. Nachdem der Norweger innerhalb der letzten 4 Monate mehrere Male verhaftet wurde, also insgesamt 3 Mal, steht jetzt fest, dass Marius in Untersuchungshaft bleiben muss. Und zwar, ich glaube sogar bis heute. Wir nehmen die Folge nämlich am 27.11. auf. Darüber wird aber Nina auch gleich nochmal sprechen. Und es wird gegen ihn in mehreren Fällen ermittelt, unter anderem auch dem Fall der Vergewaltigung. Und seit Anfang November ermittelt die Polizei in Oslo im Vergewaltigungsfall gegen Marius. Und es gibt halt immer wieder neue erschütternde Informationen, weil, und das hat mich echt schockiert, es wurde bekannt, dass Marius die Tat selbst mit seinem Handy gefilmt hat. Aber auch dazu später mehr. Die dritte Festnahme erfolgte am Montag, dem 18. November um 23.12 Uhr. Zu den Vorwürfen der Vergewaltigung. Die erste Frau soll Marius im März in Oslo, die zweite im September in seinem Schloss bei Skaugum vergewaltigt haben. Der dritte mutmaßliche Übergriff soll dann übrigens außerhalb von Oslo, in einem Ort namens Tönsberg, stattgefunden haben. Wie gesagt, was uns ziemlich schockiert hat, ist, dass Marius zumindest eine dieser Taten gefilmt haben soll. Und auf diesen Aufnahmen soll man sehen, wie Marius die wehrlose Frau berührt. Sie scheint in einem Drogen- und Alkoholrausch zu sein und nicht mehr ganz bei Bewusstsein. Dieses Video ist am 24. März entstanden, laut dem norwegischen Rundfunksender NRK. Und ganz konkret, und das müssen wir jetzt, ist jetzt nochmal wichtig zu betonen, geht es der Polizei zufolge um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr, mit einer Person, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, bestreitet Marius' Anwalt vehement die Vorwürfe und bezeichnet sie als katastrophale Fehleinschätzung des Staatsanwalts. Marius beteuert natürlich weiterhin seine Unschuld in allen Punkten. Der Anwalt versucht sogar, die Aufnahmen herunterzuspielen und behauptet, dass sie nichts Strafbares zeigen und dass es gar nicht zu diesen Anklagen hätte kommen dürfen. Und er verspricht dem Gericht oder er verspricht das Gericht von der Wahrheit zu überzeugen. Also Marius sitzt seit dem 18. November, heute ist der 27., also seit knapp einer Woche in Untersuchungshaft. Und wie schon gesagt, soll er ja heute rauskommen. In dieser Zeit durfte er übrigens weder Briefe noch Besuch empfangen. Aber Nina hat sich natürlich auch nochmal darüber informiert, wie es jetzt weitergeht. Und du hast mich angeteasert, und zwar hattest du mir im Vorfeld noch erzählt, dass Chatverläufe geleakt wurden.
Richtig. Also man muss dazu sagen, und bitte seht es uns nach, weil wir haben jetzt 8.14 Uhr am 27.11. und heute, so wie Fredi sagt, wird da einiges passieren. Also er wird wahrscheinlich da nochmal irgendwie dem Richter vorgeführt werden oder der Richterin und da wird sich einiges tun. Deswegen ist das natürlich etwas, was wir jetzt nicht mehr hier mit aufnehmen konnten, produktionstechnisch gesehen. Aber wir behalten das natürlich weiterhin im Auge. Also, wir fassen noch einmal kurz zusammen. Es geht halt eben wirklich um nicht gerade kleine Bagatellsachen, sondern eben Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr. Da habe ich mich aber auch gefragt, was genau ist das? Und ich glaube, das ist etwas, wie man im Deutschen, weil wir reden ja hier davon, dass ganz oft Artikel auch vom Norwegischen ins Deutsche übersetzt werden. Es ist, glaube ich, sowas wie sexuelle Nötigung. Also tatsächlich, es ist halt nicht zum Geschlechtsakt gekommen, aber alles davor, Penetration am Körper und sowas, soll er eben genau mit diesen Frauen, die sich nicht wehren konnten, gemacht haben. Missbrauch in engen Beziehungen gegen 3 Freunde. Also da muss er sich auch irgendwie schlecht verhalten haben. Drohung gegen einen Mann, Verstoß gegen Besuchs- und Kontaktverbote und eben Autofahren ohne Führerschein am Ende auch noch. Also das hat sich so ein bisschen gehäuft bei ihm. Und nach den ersten Anschuldigungen, die wir damals dann auch schon thematisiert hatten in der Folge dazu, sollte er eigentlich so eine Entzugskur machen. Also Hakon und Mette Marit hatten sich da für ihn was überlegt, dass er nämlich nach London gehen sollte in so eine Kur. Und der Aufenthalt hätte längst beginnen sollen, aber das kam nie dazu, denn dann wurde er schon verhaftet. Also das war so ein bisschen der Plan von den beiden. Und bevor ich auf die Chatverläufe eingehe, Friedi, möchte ich gerne noch was anderes erzählen. Und zwar, vor der ersten Verhaftung am 4.8. soll Mette Marit ihn wohl gewarnt haben. Das ist jetzt rausgekommen in der norwegischen Presse, dass sie wohl seine Wohnung geputzt und ihn gewarnt haben soll. Sie soll den Kontakt zu seinen Ex-Freundinnen gehabt haben, um da irgendwie schon so zu versuchen, die Wogen zu glätten. Ne? Das versteht man ja auch irgendwie. Also als Mama, die irgendwie vernünftig ist, sieht ihr Sohn, verliert absolut die Kontrolle, dass sie da versucht zu retten, was zu retten ist. Aber es ist natürlich in ihrer Rolle als Kronprinzessin jetzt gerade etwas fragwürdig, zumal, wenn das jetzt rausgekommen ist, das ganze Volk natürlich jetzt gerade das irgendwie nicht so toll findet, ne? Es war wohl so, dass es vorher Telefonate gegeben haben muss, aber das ist eigentlich total, das sind jetzt Details irgendwie. Also es gab Telefonate und dann eine halbe Stunde nach diesen Telefonaten hat sie ihn zu dem Treffpunkt mit der Polizei gebracht. Also sie wusste von der Verhaftung, hat dann da vorher alles aufgeräumt und so. Und man hat danach erstmal auf eine Hausdurchsuchung verzichtet wohl, berichtet die norwegische Presse. Marius hat nämlich sein Handy freiwillig abgegeben. Und dann sagt später eine Polizeiinspektorin, das, wonach wir gesucht haben und worauf sich der Beschluss bezog, das war das Handy, aber das Handy war zertrümmert und ohne SIM-Karte. Und damit kann man natürlich erstmal nicht mehr so viel anfangen, weswegen man vermutet, dass Mette Marit was damit zu tun hat. Sie soll wohl auch in kürzester Zeit noch eine neue Matratzenauflage für ihn gekauft haben, beziehungsweise die alte entsorgt und gereinigt haben. Wo man auch nicht so ganz jetzt gerade weiß, warum, waren da irgendwie Spuren drauf, was war das, ne? Das weiß man natürlich so hundertprozentig nicht. Aber die Öffentlichkeit ist gerade nicht so happy, vor allem das norwegische Volk. Auf der anderen Seite, da können wir auch gleich gerne nochmal kurz drüber sprechen, ist natürlich, es ist immer noch seine Mama, das darf man halt eben nicht vergessen. Und was für eine Mama wäre sie, wenn sie ihren Sohn ins offene Messer laufen lassen würde? Aber es ist natürlich in ihrer Rolle, vor allem weil sie eben gerade Schirmherrin ist für diverse Organisationen und Vereinigungen, die sich für Gewalt an Frauen einsetzen, für aber auch so mentale Gesundheit und sowas alles. Und das ist natürlich, verliert sie dadurch ihre Glaubwürdigkeit.
Ich glaube, dass sie einfach in einer Position ist, dass es einfach unglaublich schwer ist. Auf der einen Seite, wie du schon sagst, hat sie ihre Rolle. Sie ist Kronprinzessin, sie ist Schirmherrin von diesen Vereinigungen. Und auf der anderen Seite hat sie einen Sohn, den sie natürlich abgöttisch liebt, auch wenn der solche Verfehlungen, ne, und Straftaten begeht. Das wird ja, vermute ich jetzt mal, an der Mutterliebe nichts ändern. Ob man jetzt das so reagieren muss, wie sie reagiert hat, also wirklich, dass man ja Sachen anscheinend bereinigt hat, ne? Weiß ich jetzt nicht. Quasi den, ich überspreche jetzt mal den, aber den Tatort verändert hat, weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich kann diesen Impuls von ihr irgendwo schon auch nachvollziehen, weil sie, wie du schon sagst, ist halt einfach die Mama und sie will ihr Kind schützen.
Ja.
Aber ob es das Richtige war,
schwierig,
ist halt,
ne?
Auch zu. Also es war nicht das Richtige, finde ich.
Ja. Kommen wir zu den Chatverläufen. Also da muss ich sagen, ich habe die jetzt teils natürlich aus dem Norwegischen übersetzen lassen, weil die sind natürlich offensichtlich alle auf Norwegisch. Es gibt so ein kriminelles Netzwerk in Oslo, wie in jeder Stadt natürlich auch, ne? Und Marius soll mit diesen Untergrundkriminellen in einer Chatgruppe gewesen sein. Und da wurde natürlich auch über die Taten gesprochen und man hat sich mehr oder weniger darüber lustig gemacht. Es gibt eine norwegische Tageszeitung, denen liegen eben diese Screenshots vor, die auf einer verschlüsselten Plattform hin und her geschickt wurden. Und da sind so Sachen drin wie, also ganz, ne, da steht dann jetzt in der Übersetzung quasi immer XXX Name geschwärzt, aber dann ist klar, es wird von Marius gesprochen. Das Einzige, was ich für Pornos gehalten habe, ist, dass er in der Nacht vor dem Tag, an dem er zur Entgiftung gehen sollte, ins Auto gestiegen ist und ohne Führerschein gefahren ist. Also da ist klar, das ist Marius. Warum jetzt Pornos? Keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie zugeschlagen haben, da er nämlich abhauen wollte, vermutet dann ein anderer. Eine dritte Person schreibt, dass er sich etwas mehr Leben in dieser Gruppe wünschen würde und sagt dann, dass eben wahrscheinlich Marius sein Messer zurückhaben wollte. Es geht wahrscheinlich um das Messer, was, wir erinnern uns, in der Wohnungswand seiner Ex steckte, als er das erste Mal festgenommen wurde.
Stimmt.
Für dieses geheime Netzwerk quasi scheinen diese Vergewaltigungsnachrichten vor allem jetzt auch keine Überraschung zu sein, weil hier wird nämlich dann weiter diskutiert, was genau ins Licht gekommen ist. Und dann sagt einer zum Beispiel, ich habe vor 2 bis 3 Monaten gesagt, dass wir über 4 bis 5 Schlafvergewaltigungen, also dann eben Vergewaltigungen mit Geschlechtsverkehr reden, die möglicherweise kommen werden. Jetzt sind es schon mindestens 2. Also da wurde schon so, ne, und das zeigt ja auch so ein bisschen, da kommt vielleicht noch was. Ja, dann wird da weiter über Drogen und deren Konsum gescherzt. Marius äußert sich teilweise selbst auch darauf und erzählt, wie toll er es immer fand und wie sehr es ihm gefallen hat, diese Drogen zu nehmen. Man erzählt dann auch darüber, dass Marius 2 Handys besitzen soll und nicht nur dieses eine, ne, und wir wissen ja eben von einem, was abgegeben wurde, ob das andere auch abgegeben wurde, weiß man natürlich jetzt nicht, man vermutet es aber. Dann werden in dieser Gruppe Polizisten rumgeschickt, die bei den Ermittlungen helfen. Also werden Fotos von denen gemacht, Autos irgendwie sozusagen, werden dann alle in der Gruppe vor denen gewarnt, Spione entlarvt und man macht sich halt irgendwie über die lustig, ne?
Aber ich meine, also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er halt zur Royal Family gehört von Norwegen und dass sie natürlich auch gewissen Einfluss haben, ne?
Na klar.
Und er auch sehr einflussreiche Leute kennt, die dann ihm auch solche oder beziehungsweise scheinbar solche Informationen kommen. Wahnsinn.
Ja, vor allem, weil der ja offensichtlich, also es gibt auch Videos in dieser Gruppe, wo gezeigt wird, dass die da irgendwie durch den Palast fahren auf irgendwelchen Dings und irgendwie da Chaos machen. Also der hat auch privat mit denen abgehangen, ne? Und die bei sich zu Hause quasi reingelassen. Also keine Ahnung. Alles nicht so cool. Auf der anderen Seite gibt es aber in dieser Gruppe auch kritische Stimmen. Einige, die dann eben sagen so, ey, der Typ, also Marius missbraucht Frauen. Die Vergewaltigungsfälle häufen sich. Das sollte man nicht unterstützen. So, also solche Leute oder solche Aussagen gibt es da auch. Aber der Großteil macht sich eben um all das, um die Taten, um die Polizisten, die ermitteln, um die Opfer. Die machen sich einfach lustig.
Boah, ist das traurig.
Und ja, ganz schlimm. Und ich finde, am allerschlimmsten ist eigentlich jetzt die Tatsache, dass auch ganz neu ein Video in dieser Gruppe auch gefunden wurde. Da sieht man Marius. Und das macht momentan die Runde. Er sitzt auf einem Fitnessgerät in Jogginghose und weißem Unterhemd, hat so ein Stirnband an und eine Brille auf. Mhm. Und dann hörst du nur eine Stimme aus dem Off, die fragt, wie hast du denn mit deiner letzten Freundin Schluss gemacht? Daraufhin beugt Marius sich so ein bisschen nach vorne, holt dann in Richtung Kamera aus und macht so eine heftige Schlagbewegung. Also ihr seht das jetzt nicht, aber ich mache es gerade bei Friedi so vor. Und dann fällt er zurück in seinen Sitz und man hört ihn richtig böse lachen.
Gott, also nach Mutter, ihr habt sie geschlagen.
Genau.
Wahnsinn. Genau. Das ist ein richtiges Arschloch, der Typ.
Ja,
das ist ein richtiges kriminelles Arschloch.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich einfach eine Mischung aus irgendwie Aufmerksamkeit suchend, Drogen, ne, schon scheiße, dann alles Kombi, dann irgendwie falsche Freunde. Also es ist ein Arschloch, klar, kann man gar nicht anders sagen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie seine Familie da jetzt irgendwie weiter mit umgehen wird wohl, ne? Und Hakon zum Beispiel, der war vergangene Woche in Jamaika unterwegs für die United Nations und da sagt er dann auch sowas wie, ich wäre heute gerne bei Mette gewesen, ich vermisse sie. Außerdem sagt er noch, dass er jetzt erstmal auf die Ermittlungen und auf die Polizei vertraue, die Anschuldigungen seien ernst und er würde an die Betroffenen denken. Also das ist schon mal etwas natürlich, wo er sich so ein bisschen geäußert hat. Mette wiederum hat sich bisher nicht geäußert, aber wie ich eben schon gesagt habe, das Volk verlangt es halt langsam und die finden halt, sie könnte eigentlich beide, aber vor allem Mette, viel klarer werden und Bezug nehmen, ne? Eben weil sie die zukünftigen Königinnen und König sind. Und weil Mette da ja auch eben sich für all diese Organisationen so einsetzt und so. Und die hätte eigentlich gestern, am 26.11., hätte sie einen Auftritt gehabt, einen öffentlichen. Den hat sie kurzfristig abgesagt. Da vermutete man erst wieder, ob sie es wieder mit ihrer Lungenfibrose irgendwas zu tun hat. Ne, das wird ja sicherlich auch gesundheitlich auf sie irgendwie Auswirkungen haben. Aber es ist wohl nicht deswegen. Und deswegen vermutet man halt eben, sie möchte sich dem nicht aussetzen gerade.
Ja. Ne? Ja gut, vielleicht hat sie auch noch nichts zu sagen. Ne, vielleicht weiß sie auch noch selber gar nicht, was sie sagen soll. Also ich muss sagen, ich leide mit Mette Marit. Das ist, ich finde, ja, das ist furchtbar. Ich leide mit ihr, ich leide natürlich auch mit den Opfern.
Das ist vor allem, guck mal, weißt du noch Nora Haugland, ne? Die Ex auch von Marius, über die haben wir auch in der Folge gesprochen. Die hat vor ein paar Tagen in einem Podcast auch so ein bisschen ein paar Aussagen gemacht, nämlich irgendwie sowas wie, heute war einfach ein verdammt emotionales Chaos. Zum Glück habe ich einen geduldigen Freund, der mir zuhört und da ist, wenn ich nichts sagen kann. Es gibt so viel Druck in den Medien wegen meines Ex-Freundes. Ich weiß nicht, aber ich habe ein krankes Gefühl der Angst, weil ich nicht einmal weiß, wie ich es erklären soll. Ich denke nur, was zur Hölle. Das ist eine Person, die ich früher so sehr geliebt habe und die Dinge, die mir passiert sind, die er mir angetan hat. Ich dachte so lange, dass es wirklich nur mir passiert ist. Ich dachte, ich sei verrückt und ich sei das Problem. Was ja auch zeigt, dass jede betroffene Person das gesondert für sich natürlich betrachtet, bis das dann eben an die Öffentlichkeit kommt und sie wahrscheinlich einfach wirklich dachte, sie sei die Einzige, bis zu dem Punkt, wo es öffentlich wurde und jetzt, ey, ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, was das für ein Chaos gefühlsmäßig in einem verursacht, wenn man sowas liest und hört und eigentlich ja diese Person geliebt hat mal zu einem Zeitpunkt und dann einfach sieht, das war nicht nur ich, ne?
Oder sieht man einfach mal wieder, dass die Frauen den Fehler oft bei sich suchen, ne? Und dass sie denkt, dass sie irgendwie schuld war oder dass es irgendwie an ihr lag. Das macht einen richtig traurig.
Ja, total. Und dass die Frauen halt eben irgendwie jetzt einiges noch durchmachen, ne? Also es hört ja nicht dann mit der Tat auf, sag ich mal, sondern danach beginnt ja eigentlich erst diese Horrorfahrt, wenn man sich damit auseinandersetzt und setzen muss. Und ich würde sagen, Friedi, wir beobachten das Ganze auf jeden Fall weiter. Vor allem, was jetzt passiert mit, bleibt er weiter in U-Haft, wird er entlassen? Wie geht's dann weiter? Wann äußern sich Mette und Hakon vielleicht mal dazu? Und ja, also all das behalten wir natürlich im Blick. und werden euch informieren und sicherlich auch nochmal irgendwann eine Folge darüber machen. Aber das wollten wir jetzt erstmal einmal umreißen, die neuen aktuellen Entwicklungen.
So machen wir's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, einen wunderschönen Tag und lasst es euch mal so richtig gut gehen und stimmt euch, vielleicht seid ihr auch schon so in Weihnachtsstimmung, ne? Stimmt euch die schöne Jahreszeit ein. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.